Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Sendung geht's auf und ab, zunächst unter die Erde. Dahin, wo Wissenschaftler das Treibhausgas CO2 entsorgen möchten. Eine unter vielen Ideen ist jene, CO2 mit speziellen Gesteinen reagieren zu lassen und so zum Verschwinden zu bringen.
Das CO2-Problem ist so groß, dass man eine ganze Palette von Lösungen braucht. Es ist nicht eine ist die beste oder eine wird die kostengünstigste sein. Man braucht sehr viele Lösungen.
Dann schwingen wir uns in die Lüfte. Der Wind feiert in der Frachtschifffahrt ein Comeback. Hier tüfteln Techniker an verschiedensten Lösungen, um den Wind in Schub zu verwandeln. Und schließlich steigen wir in die Niederungen der menschlichen Psyche. Wo es viele Graffitis hat, steigt die Kriminalität. Das haben holländische Psychologen mit Experimenten gezeigt. Schweizer Kriminalisten kennen das Phänomen aus der Praxis.
Wir können bestätigen, dass dort, wo mehr Vandalismus, mehr Sprayereien sind, die soziale Kontrolle fehlt und dies mit sich zieht, dass es zu vermehrter Kriminalität kommt.
Mehr zur Dynamik von Normverletzungen hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Doch jetzt geht's erstmal ums CO2, jenes Treibhausgas, das der Mensch in Unmengen produziert und das zu reduzieren große Probleme bereitet. Weltweit werden pro Jahr 30 Milliarden Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Viele Forschende arbeiten an Methoden, um das Kohlendioxid zu lagern. Eine der momentan attraktivsten, weil sichersten Möglichkeiten ist es, das CO2 in mineralisierter Form, also als Gestein, zu binden. Zwei Geowissenschaftler, ein Schweizer und ein Amerikaner, glauben, eine Möglichkeit gefunden zu haben. Wenn sich die Idee bewährt, ließe sich jährlich eine große Menge des CO2-Ausstoßes binden, gut 10% nämlich. Madeleine Amberger berichtet.
Peter Kellerman interessierte sich schon immer für die Prozesse, wenn Gesteine mit Flüssigkeit oder Wärme reagieren. Sein Kollege Jörg Matter ist ein Wasserexperte. Die beiden Geoforscher am Lamont-Doherty Earth Observatory der Columbia-Universität hatten unabhängig voneinander jahrelang im Oman geforscht. Sie waren also das perfekte Team, um dort eine geologische Eigenheit genauer zu erkunden. Das Gestein Peridotit, üblicherweise in der Erde in etwa 20 Kilometern Tiefe verborgen, liegt in dem Wüstenstaat an der Oberfläche. Peter Kellerman beschreibt das Gestein.
Wenn man es aufbricht, hat es eine hübsche grüne Farbe. Man kann es auch zu Schmuck verarbeiten. Doch wenn man es in freier Natur an der Oberfläche sieht, sieht es meist rostrot aus. Das Besondere an Peridotit ist, da das Gestein eigentlich tief in die Erde gehört, ist es die Oberflächenbedingungen nicht gewöhnt. Und daher reagiert es stark auf Luft und Wasser und bildet feste Carbonate.
An sich ist diese Reaktion des Gesteins ein ganz natürlicher Prozess, erklärt Jörg Matter.
Der Prozess heißt Verwitterung, ist ein Verwitterungsprozess, es ist also relativ langsam, aber was wir dann festgestellt haben jetzt mit dieser Studie, dass die Aufnahme von CO2 und das Binden von CO2 in Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonat schneller ist, als wir eigentlich gedacht haben. Also etwa zwischen 10.000 bis 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr wird sehr wahrscheinlich gebunden in diesen Gesteinen, was viel schneller ist, als wir gedacht haben.
Diese Bindung von CO2 als festes Mineral läuft zwar geologisch betrachtet rasant ab, doch um diese Eigenschaften für die dauerhafte Sequestrierung von CO2 zu nutzen, muss der Prozess beschleunigt werden. Das könnte durch Wärme geschehen. Der Ablauf würde so vor sich gehen. Man bohrt ein Loch mit etwa 15 cm Durchmesser bis in eine Tiefe von 1 Kilometer. Dann zertrümmert man den Peridotit in der Tiefe.
Im nächsten Schritt erhitzt man das Gestein, indem man entweder heißes Wasser oder heißes CO2 hinunterpumpt. 185 Grad Celsius wären eine ideale Temperatur. Einen Teil der Erhitzung übernimmt das Gestein durch die chemische Reaktion. Man muss den Prozess nur in Gang bringen. Und dann pumpt man so lange CO2 hinunter, bis alles Magnesium im Peridotit aufgebraucht und in festes Magnesiumcarbonat umgewandelt ist.
Durch die Hitze und die chemische Reaktion würde auch Gestein laufend von selbst zertrümmert werden. Man brauche also nicht mit teuren Geräten nachzuhelfen. So funktioniert der Prozess zumindest im Computermodell. Die Forscher haben berechnet, dass sich auf diese Weise pro Jahr bis zu 4 Milliarden Tonnen allein im Oman lagern lassen. Das sind immerhin 10% dessen, was jährlich an CO2 emittiert wird. Die Probe aufs Exempel steht freilich noch aus. Derzeit wird über ein Pilotprojekt beraten. Außer im Oman findet sich Peridotit nur in Papua-Neuguinea, auf dem Balkan sowie auf der pazifischen Inselgruppe Neukaledonien an der Oberfläche. Doch ein anderes Gestein, das sich auch für eine Lagerung von CO2 in mineralisierter Form eignet, ist viel weiter verbreitet, nämlich vulkanischer Basalt. Jörg Matter gehört zum amerikanisch-isländisch-französischen Team, das die Lagerung in Basalt auf Island erforscht. Die ersten CO2-Injektionen werden im Frühjahr 2009 erfolgen. Über die nächsten 6 bis 9 Monate soll Kohlendioxid kontinuierlich ins Gestein gepumpt werden. Darauf folgt eine Beobachtungsphase von etwa 2 Jahren. Danach wollen die Forscher auch von den Kosten für die Speicherung einer Tonne CO2 einen realistischen Begriff haben. Es sei viel zu früh, so Jörg Matter, die eine Methode mit der anderen zu vergleichen.
Wir wollen eine permanente Speicherung von Kohlenstoffdioxid. Und diese permanente Speicherung kann man nur erreichen, wenn man eben in Gesteine geht, wie Basalt oder wie Peridotit in Oman. Und darum sind wir interessiert an beiden Lösungen. Und da die Lösungen meistens regional sein werden, ist es wichtig, dass man eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten hat, um dann das CO2 zu binden. Das CO2-Problem ist so groß, dass man eine ganze Palette von Lösungen braucht. Es ist nicht eine ist die beste oder eine ist die, wird die kostengünstigste sein. Man braucht sehr viele Lösungen.
Strategien, um Flüchtiges einzufangen oder wie man ein Gas dingfest macht. Madeleine Amberger berichtete über eine neue Idee der CO2-Bindung. Für ganze 7% des weltweiten CO2-Ausstoßes ist die Schifffahrt verantwortlich. Klar, dass angesichts der Klimaerwärmung das Treibhausgas CO2 auch die Schiffbauexperten zum Tüfteln bringt. Gesucht sind Alternativen und begleitende Technologien zu den heutigen Schiffsmotoren. Dabei erlebt die Macht der Lüfte eine Renaissance. Ingenieure träumen von Frachtern, die segeln, und von Schiffen, die fahren, wie Golfbälle fliegen. Hören Sie den Beitrag von Christoph Keller.
Nun segeln Sie wieder. Das ist Michel Desjoyeaux, einer der 26 Skipper, die derzeit solo um die Welt segeln, mit leichten Hightech-Seglern der sogenannten IMOCA-Klasse, 60 Fuß lang, schnell. Nun segeln Sie wieder, zeigen, dass die Erde in 3 Monaten zu umrunden ist, allein mit Wind angetrieben. Das ist es nicht, was der Ingenieur Heinz Otto in Hamburg im Sinn hat.
Diesem Thema habe ich mich zugewandt, als ich vor über 30 Jahren in einer Firma, wo wir Schiffe gebaut haben, während der Probefahrten feststellte, bei den Abgasmessungen als Probefahrtingenieur, Mensch, da stinkt das los.
Seit Ende der 70er Jahre geht Heinz Otto etwas nicht aus dem Kopf, warum moderne Schiffe, warum moderne Frachtschiffe nicht mit Segeln ausgestattet werden. Und vor allem, warum sie nicht mit dem sogenannten Dynarig des Ingenieurs Wilhelm Prölls ausgestattet werden.
Und in den Jahren um Ende 70 war da durch Zufall in der Zeitung ein Bericht von Wilhelm Prölls über sein Vorhaben, mit diesem modernen Dynarig Frachtsegelschifffahrt betreiben zu wollen. Und da habe ich mich angedockt.
Denn das Dynarig, das wurde schon in den 60er Jahren erkannt, ist mit seinen flachen, an drehbaren Masten angebrachten Segeln um bis zu 60% effizienter als die normale Takelage der traditionellen Segelschiffe. Und das Dynarig ermöglicht es, bis zu 50 Grad hoch an den Wind zu gehen, was bedeutet, man kann damit in sehr spitzem Winkel gegen den Wind segeln. Warum also nicht in Zeiten der Klimadebatte, steigender Ölpreise und generell schwindender Erdölressourcen Frachtschiffe mit dem Dynarig ausstatten?
Es ist halt eben eine Frage von Energie und Umwelt, die mich immer schon bewegt hat, und an der Stelle bin ich halt eben festgehängt geblieben.
Umwelt und Klima, aber auch Rentabilität. Ein Frachter unter Segel würde, das haben Heinz Otto und sein Verband windschiffe.de ausgerechnet, auf einer Fahrt von Südamerika nach China rund 1,4 Millionen Euro an Treibstoffkosten einsparen. Bei gleicher Reisegeschwindigkeit. Denn Frachter unter Dynarig wären auf einen Motor nur bei Flaute angewiesen. Normalerweise treiben die Segel das Schiff an. Dadurch unterscheiden sich Dynarig-Schiffe auch von den Frachtern, die mit dem sogenannten Skysail, einer Art Drachen vorne am Bug, ausgestattet sind. Ein Schiff gibt es auf den Weltmeeren, der segelnde Beweis für das Potenzial des Dynarigs, die spektakuläre Yacht The Maltese Falcon.
Unser Papa baut mega schöne Yachten.
So heißt es auf der Homepage von ThyssenKrupp, der größten Werft in Deutschland. Man baut dort in Hamburg zwar mega schöne Yachten, aber keine segelnden Frachter. Warum, erklärt der Chefingenieur Wolfgang Bohleier.
Wenn Sie sich also ein gutes altes Segelschiff vorstellen mit seinen Masten, mit seiner Takelage und seinen Segeln, und solch ein Schiff soll jetzt Container transportieren, die dann im Hafen durch die Containerkräne gelöscht oder geladen werden sollen, da sehen Sie schon sozusagen vom inneren Auge eine Diskrepanz. Das eine geht nicht mit dem anderen.
Nicht also, weil Segel ineffizient wären, ist Wolfgang Bohleier skeptisch gegenüber dem hochmodernen Dynarig, sondern aus praktischen Gründen. Containerhäfen sind nun mal nicht auf Masten und Rigs eingestellt. Aber auch etwas anderes führt Wolfgang Bohleier an, dass sich der Wind eben nicht immer an die Routen hält. Es gibt ideale Routen, aber...
Sobald Sie von dieser Route abweichen oder auch andere Routen eben fahren, die großen Containerschiffsrouten durch das Mittelmeer, durch den Suezkanal und dann Richtung Osten, haben Sie es natürlich mit einer größeren Anzahl von Gebieten zu tun, wo Sie widrigen Wind haben, also Wind, der Ihnen keine Unterstützung bietet.
Wolfgang Bohleier, der Schiffsbauingenieur, anerkennt allerdings, dass die Schiffsindustrie etwas tun muss, um die Energieeffizienz zu verbessern und den CO2-Ausstoß.
Da die Frachtschifffahrt ist ja zurzeit aus diesem Kyoto-Protokoll ausgeschlossen. Aber es ist abzusehen, dass in allernächster Zukunft die Frachtschifffahrt sich diesen Forderungen nicht verschließen kann. Und dann gilt es zum Beispiel eben auch den CO2-Ausstoß sehr stark zu reduzieren.
Nicht Segel allerdings sollen die Lösung bringen, sondern etwas ganz anderes, der Flettner-Rotor. Ein hoher, turmartiger Rotor, der alleine oder mit anderen zusammen auf dem Schiff steht und von einem Elektromotor gedreht wird. Er nutzt den sogenannten Magnus-Effekt aus, der auch Golfbälle auf Kurs hält. Vom Wind angestrichen zieht der Flettner-Rotor das Schiff nach vorne, unabhängig von der Windrichtung und sehr effizient. Ein Quadratmeter Rotorfläche entspricht in der Effizienz 10 Quadratmetern Segelfläche. Die Technologie ist nicht neu, sie wurde nur neu entdeckt und sie ist günstig. In diesen Tagen wurde das erste Frachtschiff mit 4 Flettner-Rotoren fertiggestellt in der Lindenau-Werft in Kiel, die E-Ship 1. Ausgerüstet mit 4 25 Meter hohen Flettner-Rotoren der Firma Enercon. Sie sollen den Treibstoffverbrauch des Schiffs um mindestens 30% senken. Wolfgang Bohleier von ThyssenKrupp.
Die ganze Schiffbau- und Schifffahrtsindustrie hier in Norddeutschland guckt jetzt mal ganz interessiert zu, wie sich dieses Schiff dann, wenn es in Dienst kommt, wie sich das Schiff bewährt.
Von alten Kräften und neuen Techniken, Christoph Keller, über die Neuentdeckung der Windkraft in der Frachtschifffahrt. Und nun zu anderen Neuigkeiten der Woche mit Nachrichten aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik mit Roman Portmann.
Der defekte Teilchenbeschleuniger im Kernforschungszentrum CERN in Genf steht länger still als erwartet. Vermutlich geht es erst im nächsten Juni wieder los, eventuell sogar noch später. Bisher hofften die Physiker des CERN, sie würden bereits im Mai wieder Elementarteilchen durch den 27 Kilometer langen Tunnel jagen können. Der Teilchenbeschleuniger musste vor gut 2 Monaten ausgeschaltet werden, weil eine elektrische Verbindung defekt war. Dies nicht einmal 10 Tage nach der feierlichen Inbetriebnahme. Ganz billig ist die Reparatur nicht, sie kostet zwischen 25 und 35 Millionen Franken. Vom Teilchenbeschleuniger erhoffen sich die Forscher im CERN Antworten auf grundlegende Fragen des Universums. Wie ist es entstanden? Wie ist es aufgebaut? Das war ein Meilenstein, sagten die Ärzte in Barcelona. Sie hatten als Premiere einer 30-jährigen Frau ein Stück Luftröhre eingepflanzt. Die neuartige Transplantation wird jetzt im Magazin The Lancet beschrieben. Die Ärzte entfernten einem toten Spender die Luftröhre. In einer besonderen Prozedur wuschen sie sämtliche Zellen des Spenders ab, bis von der Luftröhre nur noch ein Gerüst übrig blieb. Dieses kleideten die Ärzte anschließend mit Stammzellen aus dem Knochenmark der Patientin ein und fertig war die neue Luftröhre. Die Operation sei in der Tat spektakulär, sagt Walter Weder, der Direktor der Klinik für Thoraxchirurgie des Universitätsspitals Zürich. Aber?
Ja, ganz wichtig ist natürlich bei den Luftröhren, dass man die Hauptluftröhre ersetzen kann. Jetzt hat man ja nur ein kleines Teilstück ersetzt, vielleicht etwa 1,5 oder 2 Zentimeter. Aber die Herausforderung ist es, ein 8 Zentimeter lange Luftröhre zu ersetzen.
So gesehen sei die Luftröhrentransplantation in Barcelona erst ein Teilerfolg. Die Methode habe aber Zukunftspotenzial, zum Beispiel auch für die Behandlung von Blutgefäßen. Die klassische Kernfamilie, Frau, Mann und Kinder, ist offenbar älter als bisher angenommen. Dies belegen Ausgrabungen in Eulau im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Vor 3 Jahren entdeckten Archäologen dort ein steinzeitliches Gräberfeld. In einem der 4600 Jahre alten Gräber hielten sich ein Mann, eine Frau und 2 Kinder an den Händen. Nun analysierten die Archäologen das Erbgut der Skelette und fanden heraus, dass es sich hierbei um eine Familie handelte. Aber nicht nur das, von der DNA konnten sie ablesen, woher diese Menschen kamen. Demnach blieben die Männer an ihrem Geburtsort, während die Frauen nach ihrer Kindheit in andere Gegenden zogen, um dort Familien zu gründen. Unsere heutige Vorstellung vom perfekten Familienglück entwickelte sich also vermutlich schon vor langer Zeit. Mit der Anordnung der Gräber sollte nämlich die Zuneigung von Mann und Frau bis über ihren Tod hinaus ausgedrückt werden, vermuten die Archäologen. Das Leben eines Elefanten ist dann am schönsten, wenn er durch unendlich weite Savannen wandern kann. In Zoos ist dies jedoch nicht möglich und die Elefanten langweilen sich oft. Dies zeigt sich in ihren Verhaltensweisen. Sie gehen auf und ab oder schwingen mit dem Kopf lustlos hin und her. Im Zoo in Belfast haben die Forscher nun eine Lösung für dieses Problem erprobt: klassische Musik. Während 5 Tagen haben sie den Elefanten Mozart, Händel und Beethoven vorgespielt und sie beim Zuhören beobachtet. Das Resultat: lief klassische Musik, verhielten sich die Elefanten viel ruhiger als sonst. Die Langeweile verschwand und mit ihr auch die stereotypen Verhaltensweisen. Einen Lieblingskomponisten scheinen die Tiere übrigens nicht zu haben. Ihnen gefalle jegliche Art von klassischer Musik, melden die Forscher. Andere Musikstile wurden nicht erprobt. Anders bei Hunden, auch ihnen gefällt klassische Musik. Wenn sie jedoch mit Heavy-Metal-Musik malträtiert werden, reagieren sie äußerst unruhig.
Sie hören Wissenschaft RS2, wo Neugier genügt. Warum eine Spraydose die Kriminalitätsrate in die Höhe treibt, das erfahren wir jetzt. Sozialforscher aus Holland wollten es genau wissen. Was hat es auf sich mit dem oft postulierten Zusammenhang von Unordnung im öffentlichen Raum und handfester Kriminalität? Haben Phänomene wie Graffitis, Abfall, Vandalismus und Gewalt wirklich etwas miteinander zu tun? Und wenn ja, in welcher Weise? Das waren Ihre Fragen. Die Antwort darauf hören Sie im Beitrag von Pascal Bieber.
Schon ein einziges Graffito an einer Wand oder ein einziges eingeschlagenes Kellerfenster könne dazu führen, dass ein Quartier kriminell werde. Diese These wurde in den USA in den 1980er Jahren von 2 Soziologen, James Wilson und George Kelling, aufgestellt. Und zwar sei das deshalb so, weil beispielsweise ein eingeschlagenes und nicht sofort repariertes Fenster Anzeichen dafür sei, dass es am betreffenden Ort keine soziale Kontrolle mehr gebe. Auch in der Schweiz scheint sich dieser Effekt zu zeigen, sagt beispielsweise der Präventionschef der Berner Kantonspolizei, Stefan Krebs.
Also das Problem ist bekannt und wir können bestätigen, dass dort, wo mehr Littering, mehr Vandalismus, mehr Sprayereien sind, die soziale Kontrolle fehlt und dies mit sich zieht, dass es zu vermehrter Kriminalität kommt.
Broken Windows wurde diese These genannt. Doch sie ist umstritten. Nicht alle Studien finden diesen Zusammenhang zwischen Unordnung und Kriminalität. Und auch bei jenen Studien, die ihn finden, stellt sich die Frage, könnte es nicht genauso gut umgekehrt sein, wo bereits Kriminalität herrscht, da macht sich auch Unordnung breit. Dem wollte der Wissenschaftler Kees Keyser von der Universität Groningen in Holland auf den Grund gehen. Und hat sich dazu eine Reihe von aufsehenerregenden Experimenten ausgedacht, deren Resultate gerade im Fachblatt Science publiziert wurden. In einem ersten Versuch habe er erstmal herausfinden wollen, ob an einem Ort mit Graffiti auch mehr Abfall auf die Straße geworfen werde. Ein zwar nicht illegales, aber doch unangebrachtes Verhalten. Kees Keyser.
We wanted to see if in an environment where you see that graffiti is everywhere, if the presence of graffiti would make people want to litter more.
Dazu hat sich Kees Keyser einen Veloabstellplatz in der Stadt Groningen vorgenommen. Er hat Werbeflyer eines fiktiven Sportgeschäfts an die Lenker aller Velos geheftet. Wollten die Velofahrer nun ihr Velo abholen und wegfahren, blieb ihnen die Wahl, den Flyer mitzunehmen oder aber ihn auf den Boden zu werfen. Ein Abfallkübel befand sich nämlich nicht in der Nähe. Dabei war am ersten Forschungstag die Wand hinter dem Veloabstellplatz völlig sauber. Am zweiten Tag hatte Kees Keyser die Wand mit der Spraydose verschmiert und gleichzeitig eine Tafel montiert, auf der Sprayen explizit verboten wurde. Ein unordentlicher Anblick.
These signs of disorder are signs that a injunctive and descriptive norm conflict, that you see that others don't conform to a certain norm.
Die Graffiti an der Wand, trotz Verbot, signalisierten, dass sich andere hier nicht an die Regeln gehalten hatten. Die Folge? Vor der sauberen Wand warfen ein Drittel der Velofahrer den Flyer auf den Boden. War die Wand verschmiert, waren es doppelt so viele.
If you see the graffiti, it leads to littering, and the littering probably leads to other norm-violating behaviors, etc., etc.
Verbotene Graffiti führten also dazu, dass die Leute selber gegen Normen verstoßen würden, beispielsweise dadurch, dass sie Abfall einfach auf die Straße warfen, sogenanntes Littering. Das wiederum führe wahrscheinlich zu noch mehr normwidrigem Verhalten. Dass auch andere Zeichen von Regelverstößen als Graffiti weitere Normverstöße förderten, das konnte Kees Keyser in zwei weiteren Experimenten zeigen. Zum einen war es der laute Ton von Knallkörpern in der Woche vor Silvester. In dieser Woche sind Knallkörper in Holland verboten. Zum anderen waren es Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Kaufhauses, die verstreut herumstanden, obwohl auf einer Tafel deutlich zu lesen war: Bitte bringen Sie Ihre Einkaufswagen zurück. In beiden Experimenten wieder dasselbe Resultat. Gab es Zeichen von Normverstößen, warfen doppelt so viele Menschen ihren Flyer auf die Straße. Nun ist einen Flyer auf die Straße werfen ja noch kein krimineller Akt. Deshalb machte Kees Keyser ein weiteres Experiment.
We tested this in an experiment where you see an envelope is sticking out of a letterbox.
Wir testeten das in einem Experiment, wo man einen durchsichtigen Umschlag aus dem Schlitz eines Briefkastens heraushängen sah. Der Umschlag enthielt gut sichtbar 5 €. Unsere Frage war, würden die Leute den Umschlag mitnehmen, was klar gestohlen wäre? Und tatsächlich, in einer Umgebung mit Graffiti oder mit Abfall am Boden stahlen doppelt so viele Leute das Geld wie in einer sauberen Umgebung.
Die Deutlichkeit der Resultate habe ihn selber erstaunt, sagt Kees Keyser. Sein Schluss daraus:
Observing signs of norm-violating behavior by others makes it less likely that you will conform to norms or rules in general. And as our experiments show, something stupid like litter everywhere makes the people even steal more in such an environment.
Schon das reine Beobachten von Normverstößen anderer mache es weniger wahrscheinlich, dass man selber Normen oder Regeln befolge. Schon so etwas Stupides wie Abfall am Boden könne offensichtlich dazu führen, dass man stehle. Genau das, was die Broken-Windows-These besagt. Doch was ist nun gegen diese Kettenreaktion zu unternehmen? Zum Beispiel die Zeichen der Unordnung möglichst schnell beseitigen. Im Fall von Graffiti macht das beispielsweise in der Stadt Bern der Verein Casablanca. Jedes Graffito in der Innenstadt wird sofort übermalt. Mit Erfolg, sagt der Präventionschef der Berner Kantonspolizei, Stefan Krebs.
Der Verein Casablanca zeigt einen sehr guten Erfolg, einen so guten Erfolg, dass man sich überlegt, das in die Außenquartiere der Stadt auszudehnen und auch in der Stadt Biel zu initiieren.
Doch was ist mit Graffiti als Form von Straßenkunst und nicht als Normverstoß? Kees Kaiser macht klar:
Wir sagen nicht, was angebracht ist und was nicht. Wir sagen nur, wenn die Gesellschaft oder eine Regierung etwas als unangebracht definiert, dann muss man dafür sorgen, dass die Leute diese Normen einhalten. Oder dann darf die Gesellschaft das Verhalten nicht als unangebracht einstufen.
Die leiseste Unordnung und schon grassiert Kriminalität. Man könnte denken, das sei ein deprimierender Befund, sagt Kees Kaiser. Das sei er aber nicht, denn er zeige auch, dass Menschen durchaus bereit seien, Normen zu befolgen. Nur müsse man das entsprechende Umfeld dazu schaffen.
Ansteckende Normverletzungen, das war ein Beitrag von Pascal Bieber. Ob Littering im Weltall wohl zu ähnlichen Dynamiken führt? Das kann sich, fragen wir diese Woche, das Geschehen auf der internationalen Raumstation ISS mitverfolgte. Auf der ISS waren Wartungsarbeiten angesagt. Dabei verlor eine Astronautin beim Außeneinsatz ihre Werkzeugtasche. Das gute Stück entschwebte flugs ins All. Es ist einer der größten Gegenstände, der Astronauten je entglitten ist. Littering der besonderen Art also. Und damit sind wir bereits am Ende der Sendung. Redaktion dieser Ausgabe von Wissenschaft RS2, Thomas Häusler, Moderation Katharina Boxler. Bleiben Sie uns treu, wir erwarten Sie nächste Woche wieder, wie immer samstags 12.40 Uhr auf RS2, in den Wiederholungen übers Wochenende auf RS4 News oder rund um die Uhr mit Beiträgen, weiterführenden Links und Podcast-Angeboten unter wissenschaft.drs.ch.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.